und von ihm zu erwarten. Als ich hierhin kam heute Morgen, begegneten mir Jugendliche und ich habe mich sehr gefreut, junge Gesichter hier zu sehen. Und noch mehr hat mich gefreut, mit was für Fragen sie mich bombardiert haben. Du bist in der Mission unterwegs, kann man mit dir mal mitreisen? Und wie gründet man eigentlich eine Gemeinde? Das sind alles so ganz gute Fragen. Da habe ich einiges an Erfahrung, aber es ist immer wieder ein Abenteuer und wunderbare Wege, die Gott einen auch führt. Ja, spannend. Diese Gemeinde hat Zukunft. Schön, dass ihr alle da seid. Jawohl. Ja, ich möchte mit euch einen Abschnitt aus der Bibel betrachten und vorher den Heiligen Geist bitten, dass er uns die Schrift aufschließt, dass er uns Erkenntnis und Offenbarung schenkt. Kennt ihr das? Manchmal kann man eine Bibelstelle zum x-ten Mal lesen und auf einmal wird da was gehighlightet und dir geht ein Licht auf und du bekommst eine Erkenntnis, wo du dich fragst, stand das eigentlich immer schon da? Und du weißt, okay, das habe ich mir jetzt nicht selber irgendwie zurechtgereimt, sondern der Heilige Geist hat da was lebendig gemacht. Wir haben heute in der Anmoderation hier schon gehört, dass es das lebendige Wort Gottes ist, Wort des Lebens. Und ja, lass uns beten und unsere Herzen auch öffnen und von Gott erwarten, den Heiligen Geist bitten. Komm, Heiliger Geist, wirke du heute Morgen an unseren Herzen und schenke uns Erkenntnis, Einsicht, Offenbarung, erleuchtete Herzen, zu verstehen, was du uns in deinem Wort heute sagen und mitteilen möchtest. Und dein Wort ist lebendig, es ist transformierend. Und ich bete, dass es uns berührt und auch verändert, dass wir von hier gehen mit einer tieferen Erkenntnis von dir, mit größerem Hunger nach dir, dem lebendigen Gott, und ja, mit einer Berührung, die unser Leben prägen wird und zum Guten verändert. Wir ehren dich. Danke für dein Wort. Sprich du zu uns, Herr. Amen. Was auch ganz interessant ist, ich hatte gestern Abend oder gestern im Laufe des Tages mich auch schon vorbereitet und eine schöne PowerPoint gemacht und merkte heute Morgen im Gebet, lass die PowerPoint mal zu Hause, nimm einfach nur die Bibel mit, das reicht. So, und jetzt stelle ich fest, dass es hier die technischen Herausforderungen gibt, aber Gott wusste das und das ist gar kein Problem. Gut, ne? Amen. Markus Kapitel 2. Und ich möchte euch einladen, in diese Geschichte mit einzutauchen. Mit mir mitzugehen nach Kapernaum in Galiläa, sich Jesus und die Jünger vorzustellen und die ganze Geschichte, die jetzt hier beschrieben wird, da mal einzutauchen und vielleicht sogar mal nachzuspüren. Was spricht dich da an und womit kannst du dich identifizieren? Mit einer Situation oder auch mit einer Person? Bist du so eher bei den Jüngern oder bei der Volksmenge, bei Jesus, wo auch immer? Hör einfach mal rein und spür mal rein, was resoniert in deinem Herzen. Weil das ist auch ein Weg, wie Gott zu uns spricht, wie der Heilige Geist etwas highlightet, dass wir in so eine biblische Geschichte, die damals vor 2000 Jahren stattgefunden hat, die uns aber Jesus zeigt, der derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit, der sich nicht verändert. Und Gott spricht durch alte Geschichten zu uns, indem sie lebendig werden für uns, weil Gott lebendig ist und weil er derselbe ist und sich nicht verändert hat. Amen? Also tauch ein. Markus Kapitel 2. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war. Auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem er es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher ein Gelähmter lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen: Was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen: Warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen: So etwas haben wir noch nie gesehen. Kapernaum, wo diese Begebenheit stattgefunden hat, ist eigentlich nur ein Fischerdorf. Aber in der Bibel ein sehr bedeutender Ort, wo vieles passiert ist. Das ist der Ort, die Heimat von Petrus und Andreas und Jakobus und Johannes und Levi, der später Matthäus hieß. Das war der Ort, wo Jesus seine ersten Jünger berief, ihm nachzufolgen. Das war der Ort, wo er in einer Synagoge gepredigt hat. Das war der Ort, wo er die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat, die schwerkrank ein hohes Fieber hatte. Das war der Ort, wo er Dämonen austrieb und Menschen in die Freiheit geführt hat, wo er Sünden vergeben hat. Das war ein Ort, wo Jesus sich durchaus viel aufgehalten hat und zwischenzeitlich auch irgendwo gewohnt hat. Und so ist Jesus in Kapernaum und es wird bekannt, dass er im Haus ist. Es wird nicht gesagt, wessen Haus das ist, aber Jesus ist im Haus. Jesus ist auch hier im Haus. Glaubst du das? Er ist hier bei uns. Wo zwei oder drei Menschen zusammen sind in seinem Namen, da hat er versprochen, mittendrin und voll da zu sein. Er wohnt auch in unseren Herzen, aber in dieser Mitte, in der Gemeinschaft, ist er schon da, wo zwei, drei Menschen in seinem Namen zusammen sind. Und wir sind hier in Jesu Namen. Er ist also auch hier mit uns in diesem Haus. Amen. Ja, und dann passiert einiges. Wo Jesus ist, da kommen Leute zusammen. Und ich bin froh über jeden, der hier ist. Und ich glaube, dass hier Platz auch für mehr ist. In dem Haus, wo das stattgefunden hat, kamen sehr viele Menschen zusammen, sodass kein Platz mehr in diesem Haus war. Alles proppevoll. Durch die Fenster haben Leute reingeguckt und versucht, irgendwie mitzubekommen, wovon Jesus da spricht und was er da tut. Sie waren neugierig, weil sie haben schon mitbekommen, dass Jesus in der Autorität Gottes spricht, dass er Menschen befreit, dass er Menschen heilt und dass da Wunder passieren, wo Jesus ist. Vielleicht war es eine Mischung von Neugierde und wirklich auch echtem Suchen nach Gott, was die Menschen dahin getrieben hat. Vielleicht aber auch eine kritische Haltung, wie bei den Schriftgelehrten und die Pharisäern, die das in ihre Box nicht reinkriegen konnten. Das passte nicht zu ihrer Vorstellung, wie ein Rabbi sein sollte und schon gar nicht zu der Vorstellung, dass er ein Messias, der Messias, der von Gott Gesandte sein soll. Und so kamen die Leute, kamen und kamen und kamen. Und dann hat Jesus gesprochen. Und Ich habe mir diese Frage gestellt, was wird Jesus wohl da gepredigt haben? Das steht hier nicht genau, aber mir kam in den Sinn Jesaja Kapitel 53. Das ist dieses Kapitel, wo das Kommen des Messias verheißen wird. Und dann steht da im ersten Vers schon: Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Wer konnte es fassen? Wer konnte das ergreifen? Und viele haben ihn nicht erkannt als den Messias und konnten auch die Kraft Gottes nicht an sich selbst persönlich erleben, aber sie haben durchaus gesehen, was passiert ist, an anderen Menschen, die mit Glauben gekommen sind. Und diese Geschichte endet ja hier auch so, dass so viele Menschen begeistert waren und haben gesagt, so etwas haben wir noch nie gesehen. Aber geheilt wurde der eine Gelähmte, der von seinen Freunden herabgelassen wurde zu Jesus. Seine Freunde und er selbst kamen mit Glauben und diesen Glauben konnte man sehen. Glaube, der in die Tat umgesetzt wurde. Andere waren da, vielleicht nur neugierig und sie haben nur gestaunt. Aber mit Sicherheit waren da noch mehr Kranke, Bedürftige, Sündenbeladene, von Dämonen geplagte Menschen. Für sie hat es gereicht, dass sie was gesehen haben. Und hier steht, wem ist der Arm Gottes geoffenbart worden? Die Kraft Gottes offenbart sich an denen, die Hunger nach Gott haben, die nicht nur zuschauen wollen und nachher diskutieren darüber, sondern die sich nach ihm ausstrecken. Und ich hoffe sehr, dass wir Menschen sind, die sich nach Gott ausstrecken. Wenn wir dann weiterlesen, Vers 4 und 5, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Genau das hat dieser gelähmte Mann erlebt. Seine Sünden, seine Schuld wurde vergeben, weil er im Glauben an den Messias zu ihm gekommen ist und seine Freunde bemüht hat, oder die Freunde haben ihn bemüht, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall den Glauben konnte man sehen. Der Glaube hat das Dach geöffnet. Der Glaube hat keine Hindernisse akzeptiert. Der Glaube ist durchgedrungen zu Jesus gegen all diese Umstände und Hindernisse. Und dieser Mann hat das erlebt, wer Jesus ist, nämlich derjenige, der Sünden und Schuld, der Übertretungen vergibt und der von Krankheiten heilt. Amen. Hey, das wünsche ich mir selbst noch mehr, diesen Glauben, der keine Hindernisse akzeptiert, sondern der zu Jesus rennt, koste es, was es wolle. Und als ich diese Geschichte betrachtet habe, immer wieder gelesen habe und mich gefragt habe, wo sehe ich mich selbst, mit wem oder mit welcher Situation in dieser Geschichte identifiziere ich mich? Naheliegend ist natürlich, sich bei den Jüngern dazu zu gesellen. Und das habe ich so in meinem Geist getan und ich habe so mir vorgestellt, ich bin dabei, als einer der Jünger von Jesus. Und das ist schon eine krasse Vorstellung, das wirklich alles so mitzuerleben. Und natürlich, ich bin ja auch ein Jünger von Jesus und irgendwie spürte ich doch, nee, der Heilige Geist möchte hier was anderes highlighten. Bei den Pharisäern konnte ich mich auch nicht sehen, das passte auch nicht zu mir. Naja, Jesus bin ich auch nicht. Die 4 Freunde, die ihren Gelähmten bringen und das Dach öffnen, ja, ein Stück weit schon so. Gelähmt, krank, ist Gott sei Dank im Moment nicht der Fall bei mir. Hungrig, suchend nach Gott, neugierig, ja, durchaus. Und auf einmal ist mir da ein Licht aufgegangen, das Haus hat ja jemandem gehört. Da war ein Gastgeber, Der hat sein Haus zur Verfügung gestellt, dass Jesus bei ihm sein konnte, vielleicht zwischenzeitlich auch bei ihm gewohnt hat. Ich weiß nicht, ob es vielleicht das Haus von Petrus war, weil Petrus kam aus Kapernaum. Möglicherweise, wir wissen es nicht, aber da gab es jemanden, der sein Haus geöffnet hat und den Ärger mit den Pharisäern riskiert hat und riskiert hat, dass hier einiges kaputt gehen könnte, wenn so eine Menschenmenge da plötzlich reinströmt. Und ist ja auch was kaputt gegangen, das Dach. Aber ich habe mich so identifiziert mit diesem Gastgeber und gemerkt, wow, das ist die Sehnsucht meines Herzens. Ich will Raum machen für Jesus. Ich will ein Gastgeber sein für Jesus. Ich will hören, was er sagt. Ich will erleben, was er tut. Und ich will jemand sein, der dafür Raum macht. Im eigenen Leben, aber auch im Leben anderer Menschen. Wie gründet man eine Gemeinde? Indem man Raum macht für Jesus. So haben wir unsere Gemeinde in Bielefeld gegründet. Gerstin und ich mit ein paar wenigen Leuten. Wir haben in unser Wohnzimmer eingeladen und wir haben Jesus in den Mittelpunkt gestellt. Und das war mit Spiel und Spaß verbunden, aber auch mit Lobpreis, mit dem Wort Gottes, mit Fragen und Antworten, mit Gemeinschaft, mit Essen, mit Begegnung. Und immer mehr Leute kamen und Freunde wurden mitgebracht und so ist Gemeinde entstanden. So gründet man Gemeinde. So ist Gemeinde in diesem Haus in Kapernaum entstanden. Vielleicht nicht in unserem klassischen Sinn von Vorstellung von Gemeinde, aber ja, Jesus sucht Raum. Jesus braucht Raum. Möchtest du jemand sein, der ihm das Herz öffnet und der ihn willkommen heißt im eigenen Leben, aber auch für andere Menschen? Ein Wegbereiter ist jemand, der Raum schafft für Jesus, damit Jesus tun kann, was er tun will. Damit er tun kann, was nur er tun kann, was wir gar nicht tun können. Und dieser Gastgeber hat sehr viel möglich gemacht. Hier ist das Wort Möglichmacher auch gefallen. So, hey, wir sind Möglichmacher, dass Jesus wirken kann in unserer Mitte, in unserem eigenen Leben und auch im Leben anderer Menschen. Ja, wie kommt Jesus in unser Leben hinein? Dann habe ich dann an Offenbarung Kapitel 3, Vers 20 gedacht, auch eine sehr bekannte Bibelstelle. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Das sind die Worte von Jesus, der zum Jünger Johannes hier spricht, auf dem Berg Patmos, wo er die Offenbarung empfangen hat. Und adressiert ist es an die Gemeinde in Laodicea. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber hier ist diese Einladung, merkst du es nicht? Sieh, erkenne es. Jesus steht an der Tür und an der Tür deines Herzens und er klopft an. Und wenn du ihm die Tür deines Herzens öffnest und sagst, Jesus, ich brauche dich, ich will Gemeinschaft mit dir haben, komm in mein Leben, dann kommt er in dein Leben. Er kommt nicht gewaltsam, er bricht die Tür nicht auf, der Türgriff ist von innen. Er klopft an, du darfst öffnen. Und viele von uns haben diese Erfahrung auch schon gemacht, als wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, weil wir erkannt haben, dass wir einen Retter brauchen, dass wir Vergebung von Schuld brauchen, dass wir Heilung brauchen, dass wir Befreiung brauchen, dass wir Gottes Hilfe brauchen. Oft ist es erst nötig, dass wir am Ende unseres Lateins ankommen, bis wir Jesus einladen. Aber er ist zu jeder Zeit da und er steht und er klopft an unseren Herzenstüren. Und wenn er reinkommt, dann entsteht Gemeinschaft. Er will das Mahl mit uns haben. Er will das Leben mit uns teilen. Er will nicht uns einfach mit Gesetzen und Geboten behelligen, sondern er will hineinkommen und unser Leben ordnen und Gemeinschaft mit uns haben. An dieser Stelle möchte ich eine Parabel erzählen. Ein Mann spürte diesen Ruf von Jesus, dieses Klopfen an seinem Herzen und hat auch gemerkt, dass in seinem Leben so vieles schief läuft und dass er den Retter braucht, dass er Erlösung braucht, dass er hilflos ausgeliefert ist gegen die verschiedensten Sünden in seinem Leben. Er will es ja anders und er will auch besser, aber er schafft es nicht, bis er erkannt hat, er braucht den Erlöser, er braucht Jesus Christus. Und so hat er Jesus eingeladen in sein Leben und erlebt, dass Frieden eingekehrt ist, dass Ruhe eingekehrt ist in seinem Haus, in seinem Leben. Doch schon am nächsten Morgen klopfte es wieder an der Tür und er wunderte sich, wer ist denn das? Jesus ist doch schon bei mir. Er wohnt bei mir, da oben im Gästezimmer. Und als er dann zur Tür rennt und die Tür öffnet, dann sieht er den Teufel, der mit schon seinen Fuß in die Tür stellt und gewaltsam rein will. Und der Teufel kommt mit Lügen, mit übelsten Versuchungen, alte Gefühle kommen hoch, Schuld und Sünde und Unvergebenheit und Beleidigtsein und verschiedenste Begierden, und er kämpft dagegen an, um am Ende des Tages es dann irgendwie mit letzter Kraft hingekriegt zu haben, die Tür wieder zu schließen, und sagt, was war das denn? Und er denkt sich, wie konnte das sein? Jesus ist doch schon in meinem Haus. Und er sagt, ich muss mal mit Jesus reden. Er geht zu Jesus ins Gästezimmer und sagt, Jesus, hast du nicht mitbekommen, was hier alles los war? Und Jesus sagt, bei mir war alles ruhig. Und der Mann merkt und sagt, ja, ich verstehe, das ist wirklich nicht fair. Ich habe hier ein ganzes, großes Haus, 5 Zimmer unten, 5 Zimmer oben, und du hast nur ein kleines Gästezimmer, das ist nicht fair. Komm, wir machen das so. Die Hälfte gehört dir, die andere Hälfte mir. Ich bleibe im Erdgeschoss, du hast die obere Etage komplett für dich. Am nächsten Morgen klopft es wieder an der Tür und der Mann befürchtet schon das Schlimmste. Aber wer weiß, er geht an die Tür, öffnet die Tür und die ganze Geschichte wiederholt sich von vorne. Der Mann ist langsam etwas verzweifelt, aber auch enttäuscht und ärgerlich auf Jesus, warum er ihm denn nicht geholfen hat. Und da kommt Jesus schon runter zu ihm und sagt, mein Lieber, ich sehe doch, wie du dich quälst. Warum hast du mich nicht gerufen? Und ich mache dir einen Vorschlag. Anstatt, dass ich bei dir wohne, gibst du mir die Schlüssel und jetzt wohnst du bei mir. Und der Mann hat es eingesehen, hat den Haustürschlüssel Jesus überlassen und hat gesagt, Jesus, alles, was mir gehört, gehört jetzt auch dir. Du bist der Herr meines Lebens. In allen Bereichen meines Lebens hast du jetzt das Sagen. Und ja, am nächsten Morgen klopft es wieder an der Tür und der Mann will schon wieder zur Tür rennen, reflexartig. So hat er es ja immer gemacht. Und Jesus stoppt ihn und sagt, halt, stopp, das ist mein Haus. Ich habe den Schlüssel und ich gehe auch zur Tür. Als der Mann dann zur Tür, danke sehr, als Jesus zur Tür geht und die Tür öffnet, sieht der Teufel ihn und läuft davon und schreit nur noch, ich muss mich in der Adresse vertan haben. Was will uns diese Geschichte lehren? Ich glaube, Jesus möchte nicht nur unser Retter in der Not sein und nicht nur Gast in unserem Leben, der ein Gästezimmer bekommt und nicht nur irgend so 50-50, sondern Jesus möchte den ganzen Raum in unserem Leben haben. In unseren Gedanken, in dem, was uns beschäftigt, in unseren Gefühlen, was wir fühlen, was uns wichtig ist, was uns Herzensanliegen ist, in dem, was für Entscheidungen wir treffen, wo wir hingehen, wie wir Menschen begegnen, in allen Bereichen unseres Lebens, in allen Räumen unseres Lebenshauses. Wenn wir dieses Lebenshaus mal durchgehen und wir sind im Flur, wie wir Menschen begegnen, wer da ein- und ausgeht, wenn wir dann weitergehen ins Wohnzimmer. So, was ist unsere Freizeitbeschäftigung? Wer sind unsere Freunde oder die Küche? So, auch Essen und Essensgewohnheiten, Gesundheit, alle Bereiche des Schlafzimmer, das Büro, die Finanzen, alle Bereiche unseres Lebens. Wenn Jesus der Herr unseres Lebenshauses ist, unseres Lebens ist, dann kommt in alle Bereiche Ruhe hinein. Dann müssen wir nicht mehr kämpfen gegen den Teufel und seine übelsten Versuchungen. Ja, sie werden immer noch kommen, er wird immer noch anklopfen. Aber schicken wir doch Jesus vor. Soll er doch vor die Tür, zur Tür gehen. Und er wird uns lehren, wie wir Versuchungen widerstehen können, wie wir ein erfülltes Leben haben können, das wir nicht woanders suchen müssen. Er wird uns lehren, in allen Bereichen unseres Lebens in seine Ordnung hineinzukommen. Wow. Diese Geschichte hat sehr zu mir gesprochen. Wie bekommt Jesus Raum in unserem Leben, in allen Bereichen unseres Lebens? Und ja, Offenbarung Kapitel 3, Vers 20, das ist eigentlich nicht ein Sendschreiben an Ungläubige, sondern eigentlich an gläubige Menschen, an eine Gemeinde in Laodicea. Und wenn wir den Kontext beachten, dann steht da geschrieben, dass Jesus sagt, ich kenne deine Werke, ich weiß, wie sehr du dich bemühst. Und dann geht es aber weiter in Vers 17. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Also hier ist eine Gemeinde, die in einer Selbsttäuschung gelebt hat. Also Menschen, die gedacht haben, wir tun und machen doch. Und dabei haben sie gar nicht gemerkt, dass Jesus inzwischen nicht mehr drin ist, sondern vor der Tür steht und von außen anklopft. Wir können so beschäftigt sein mit unserem vermeintlichen Christsein oder auch mit unserem Gemeindeleben, dass wir gar nicht mehr merken, wenn Jesus nicht mehr da ist und an der Tür steht und anklopft. Wir können so schnell in eine Selbsttäuschung verfallen und denken, ja, läuft doch. Und hier ist die Ermahnung, hey, du denkst, du bist reich, du hast alles, du hast Überfluss, alles ist geregelt. Aber du bist aus dieser Abhängigkeit von Gott rausgegangen. Wenn wir von Gott empfangen wollen, dann müssen wir uns auch entleeren von dem, was wir so an Vorstellungen haben und wo wir doch so oft dazu neigen, Gott in eine Box zu fassen. So hat das immer funktioniert, so soll das sein. Jesus, mach mal hier, mach mal da. Und Jesus will in unser Leben kommen und in allen Bereichen unseres Lebens das Sagen bekommen. Und wenn das geschieht, dann kommt dieses Mahl mit ihm und diese Gemeinschaft und diese Freude. So oft passiert es, dass wir unsere Freude auch verlieren können in unserem Christsein. Und wir machen Dinge einfach, weil man das so tut und da ist eine Routine und wir sind nur noch fromm. Aber da fehlt diese Leidenschaft, diese Begeisterung, dieser Hunger nach Gott. Und dieses Erkennen, ja, ich bin tatsächlich bloß und arm und bedürftig und ich brauche Jesus. Ich brauche seine Gnade. Ich brauche seine Gegenwart. Ich brauche, dass er mich sättigt mit seinem Wort. Ich brauche, dass er spricht, damit ich folgen kann. Ich brauche Jesus. Und ich empfinde, dass Jesus zu mir selbst, aber auch zu uns allen hier spricht und uns so ein bisschen wachrütteln möchte. Wir gewöhnen uns an Dinge und dann läuft es einfach nur noch so. Möge Gott uns einen Hunger geben, eine Sehnsucht, ein Verlangen nach nichts weniger, als ihm persönlich bei uns wohnen zu haben. Als die Vertrautheit mit ihm. nach nichts weniger, als ihn von Herz zu Herz zu kennen, sein Wort zu kennen, ihm zu folgen. Raum zu schaffen für Jesus in unserem Leben, was auch immer das kosten mag. Amen. Ich sehne mich danach. Und mit dieser Sehnsucht bin ich auch hier. Und ich habe uns nochmal eine letzte Bibelstelle mitgebracht und eine Illustration. Und ich glaube, dass Gott dadurch nochmal so zu unseren Herzen sprechen möchte. In Kolosser Kapitel 3, Vers 16 und 17 wird dieses Leben beschrieben, wo Jesus Raum nimmt und in allen Bereichen unseres Lebens Gestalt gewinnen kann. Und da steht geschrieben, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Wort Gottes soll in uns reichlich wohnen. Dann steht hier weiter, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander. Da ist dieses Wort einander. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist total wichtig. So ein Stein dafür mitgebracht, für Gemeinschaft. Was sind so diese Bausteine eines Lebens, wo Jesus Raum hat im Leben? So, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen. Psalmen, das sind die alttestamentlichen Gebete des Volkes Gottes. Also Gebete, Gebet soll Raum haben in unserem Leben. Und dann steht hier weiter, Lobgesänge. Das ist etwas, was wir heute Morgen hier auch erlebt haben, dass Gott unseren Lob bekommt mit Lobliedern, die wir ihm singen. Dann steht mit geistlichen Liedern, der Heilige Geist und sein Wirken. Das Sprachengebet, Sprachengesang, die Gaben des Heiligen Geistes zur Entfaltung zu bringen, in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu leben. Das soll Raum haben in unserem Leben. So, mit geistlichen Liedern, dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, mit Worten oder Werken. Aha, hier war noch die Rede von Herzen. Es geht also auch um unser Herz und die Herzenshaltung. Das, was ihr tut, macht das aus der richtigen Herzenshaltung, mit dankbaren Herzen steht da. Gut. Und dann steht hier weiter, und was immer ihr tut, mit Wort und Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Also unser ganzes Leben soll durchdrungen sein von ihm, also Lebensstil. Die Lebensweise ist entscheidend. Das sind so Bausteine eines Lebens, wo Gott drin wohnt. Ne? Das Wort Gottes soll reichlich in uns wohnen, Raum schaffen für diese Dinge in unserem Leben. Dann ist es aber so in unserem Leben, dass es so viel Sand gibt, so viel Kleinigkeiten, so vieles, um was wir uns kümmern müssen, sollten. Wir stehen morgens auf und ja, was ist gleich als nächstes dran? Welche Termine stehen heute an? Gesundheit, Arzt, sich kümmern. Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Was will ich gleich anziehen? Wir müssen uns kümmern. Wir müssen zur Arbeit unseren Lebensunterhalt verdienen. Dann sind Menschen, um die wir uns kümmern sollen. Da ist so viel, was wir zu tun haben, den ganzen lieben Tag. Meine Güte, da ist ja so viel, was einfach zum Leben gehört. Und was uns ausfüllen kann, das ist ja schon mehr als die Hälfte voll. Wie soll denn da noch alles andere reinpassen? Wir können ja versuchen. Ja, Lebensstil von Jesus, das will ich versuchen, an den Tag zu legen und so mit eng verbunden mit Jesus leben, durch den Tag mit ihm gehen. Ja, Gottes Wort soll reichlich in uns wohnen. Ja gut, gleich am Morgen irgendwie in Losungsbuch lesen vielleicht, ganz kurz, so ein Nugget. Und schnell los. Ja, passt kaum rein, aber irgendwie kriegen wir das noch unter. Ja, und dann Lobpreis. Ja, das machen wir unterwegs, bei der Autofahrt. Ne? Ein bisschen Lobpreismusik bringt Stimmung, auch gut, ne? Ein bisschen Laune, Stimmung, Lobpreis. Ja, mehr passt da ja nicht rein. Heiliger Geist, Sprachen, Gebet, Singen in neuen Sprachen, Raum für den Heiligen Geist, die Geistesgaben zur Entfaltung bringen. Naja, irgendwie packen wir das mal drauf. Vielleicht klappt es ja. So, ja, Gemeinschaft, Gottesdienst, Sonntagmorgen, vielleicht Hauskreis. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe keine Zeit mehr. Passt nicht in rein mein Leben. Gottesdienst, ich verstehe ja, dass das wichtig ist, aber passt nicht mehr in mein Leben. Aber das Wort Gottes sagt uns, dass wir die Gemeinschaft der Gläubigen, unseren Gottesdienst nicht vernachlässigen werden sollen, weil diejenigen, die das getan haben, da gibt es schon viele, wir müssen es nicht nachmachen, die Gnade Gottes einfach auch versäumt haben. Und dann kann es sein, dass wir nicht mehr unter diese Ermahnung und Ermutigung kommen und dann denken wir, dass wir immer noch lebendig sind und dabei aber schon lange leblos nur noch existieren. Naja gut, irgendwie müssen wir das noch und die Herzenshaltung dann noch und dann, ja, Gebet, ja, dafür habe ich wirklich keine Zeit. Das bleibt mal außen vor. So ist es nicht so in unserem Leben, dass unser Leben so überfrachtet und überfüllt ist. Wie soll das gehen? Und ich möchte uns hier etwas vor Augen malen, wie das alles doch gelingen kann. Raum für Jesus, Platz für Jesus in unserem Leben zu machen. Dass all diese wichtigen Dinge Raum haben und dass wir immer noch schaffen, alles, was sonst nötig und wichtig ist, zu besorgen und uns zu kümmern. Und hat ja alles auch seine Bedeutung. Wir machen das nochmal von vorne. Manchmal muss man von vorne anfangen. Der Sand muss wieder raus. Und die Hauptsache soll wieder zur Hauptsache werden. Das Wort Gottes haben wir gelesen, soll reichlich in unserem Leben wohnen, vorhanden sein, uns bestimmen, unser Leben ausfüllen. Gut, packen wir hier Wort Gottes rein. Dann haben wir gelesen, dass dieses Wort Gottes, wenn es miteinander geteilt wird, Ermahnung, Ermutigung, Weisheit, dieses Einander, das eine Bedeutung und große Kraft hat. Also die Gemeinschaft, also mit anderen zusammen auch das Wort Gottes lesen. Ja, Gemeinschaft nehmen wir dazu. Dann haben wir gelesen, dass unser Leben wie ein Gebetsleben haben sollen. Die Psalmen standen da. So, dann soll Gebet auch in unser Leben reinpassen, schon am Morgen und über den ganzen Tag, dass wir mit Gott verbunden sind durch Gebet. Und dann haben wir hier den Lobpreis, dass wir Gott unsere Loblieder bringen. Unser ganzes Leben soll ein Lobpreis sein für Gott. Der Heilige Geist soll Raum haben in unserem Leben. So, und das wollen wir auch mit der richtigen Herzenshaltung machen, mit einem dankbaren Herzen. Und unser ganzes Leben soll Gott bezeugen mit Worten und Werken. Passt auch noch mit rein. So, ja, ist voll, Deckel zu. Ja, da passt doch nichts mehr rein. Wir haben aber noch so viel zu tun. Da ist die Arbeit, da ist die Familie, da sind Menschen, da sind Nachbarn, da ist das Auto, was kaputt gegangen ist, auch repariert werden muss. Und weiß nicht was alles, so Dinge, die unseren Alltag oft bestimmen. Doch schaut mal, was passiert, wenn die Hauptsache Hauptsache ist. Und wenn zuerst das Suchen nach Gott und Raum für Gott in unserem Leben ist, dann schütten wir den Sand auch mit rein. Alles, was sonst noch auch wichtig ist in unserem Leben, findet auch noch Platz. Und es bleibt spannend, ob so viel Sand, ich meine, es war mehr als die Hälfte vom Glas. Und ihr habt selbst gesehen, das Glas ist ja jetzt schon voll mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens. Wie können wir Raum für Jesus da schaffen? Es bleibt spannend. Geht das Experiment auf? Alles drin. Wenn wir ein bisschen schütteln, hat das sogar noch Platz. Und wenn genug ist, ist genug, da kann auch mal der Deckel zu. Wie bekommt Jesus Raum in unserem Leben? in allen Bereichen unseres Lebens. Was kann das auch praktisch bedeuten für uns? Martin Luther hat das mal so gesagt: Habe ich viel zu tun? Heute habe ich viel zu tun, deshalb muss ich viel beten. Ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens 3 Stunden meiner besten Zeit dem Gebet zu widmen. Und jetzt denkt man vielleicht, okay, Martin Luther, er musste ja auch nicht zur Arbeit gehen. Aber er hat eine Herausforderung gehabt, die Bibel zu übersetzen und vieles andere, was gar nicht leicht war. Und dann denkst du, okay, meint er damit, morgens diszipliniert 3 Stunden, das ist ein Muss und ist es das, was ich hier vermitteln will? Nein, ist auch nicht das, was Martin Luther damit sagen wollte. Ein anderes Zitat von ihm, er spricht da weiter: Ein gutes Gebet soll nicht lang sein, auch nicht lang gezogen werden, sondern es soll oft und herzlich sein. Diese Verbindung zu Gott im Alltag, oft und von ganzem Herzen. Und dann ein weiteres Zitat auch von ihm: Wenn ich auch nur einen einzigen Tag das Gebet vernachlässige, verliere ich viel vom Feuer des Glaubens. Wir können es uns nicht leisten, Gebet zu vernachlässigen, das Wort Gottes zu vernachlässigen, die Herzenshaltung zu vernachlässigen und irgendwie nur Hauptsache tun. Wir können es uns nicht leisten, nicht auf unsere Lebensweise, auf unseren Lebensstil zu achten. Hauptsache ist, dass die Hauptsache Hauptsache bleibt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, hat Jesus gesagt. Und so wird alles andere hinzufallen. Alles andere wird auch noch seinen Platz haben. Aber wie kann Jesus den ersten Platz und den wichtigsten Platz in unserem Leben bekommen? In allen Lebensbereichen. Ich möchte Kerstin einladen. Sie wird uns mit ein paar Reflexionsfragen in eine Gebetszeit führen. Und ich bete, dass der Heilige Geist jedem von uns persönlich auch zeigt, wie können wir Raum schaffen für Jesus in unserem Leben.
Amen. Zusammen beten. Danke, Jesus, für dein Wort, was lebendig ist und wodurch du zu uns sprichst, und auch für die Predigt. Und es ging heute darum, für dich Raum zu schaffen. Ich lade dich ein, nochmal so in dieses Bild einzutauchen von dem eigenen Lebenshaus und dich zu fragen, wo ist Jesus in deinem Lebenshaus? Hat er das Gästezimmer oder hat er die Hälfte vom Haus? Steht er vor der Tür und klopft und der Türhenkel, um die Tür zu öffnen, ist von innen und er fragt dich, die Tür aufzumachen? Oder hat er schon den Schlüssel bekommen von dir? Wie sieht es aus in deinem Lebenshaus? Lass das mal zu, dass Gott dir zeigt, wie es bei dir aussieht, und ehrlich zu werden vor Gott.